Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, Abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
Herzlich willkommen zu
Biene Ritter Bär.
Folge 60. Ich bin Henry, ich bin Unioner, wir reden hier jede Woche über Fußball. Mir gegenüber sitzt Tim.
Hallo, das ist schon die Vorstellung gewesen jetzt, ja?
Also, hey ja, ich begrüße dich. Naja, normalerweise sagst du sowas wie hey ja,
hey ja, dann weiß man hey ja. Ah, okay, Russell. Hey ja BVB.
Ist ja erst die 60. Folge, kann Gott, man ja mal alles vergessen.
Es hat alles kompliziert.
Du bist, ja, ist total kompliziert. Wessen Vereinsanhänger du sein?
BVB.
Sehr gut. Sehr, sehr kompliziert. Wer ist denn noch da, lieber Tim?
Ja, der Dennis ist noch da.
Das war's?
Ha-ho-he, Mensch, da ist, so. Jetzt passt das auch.
Ha-ho-he,
also wunderbar, wir haben es richtig gut im Griff heute. Dennis lebt den, ich will fast sagen, amerikanischen Traum eines Hertha BSC-Anhänger. Wir sitzen hier gerade in seinem Pokerraum. Natürliches Lebensrevier ist ansonsten auch seine Loge im Olympiastadion. Ja, also eingefleischter BSC-Fan und der schönste von uns vieren heute Abend.
Auf jeden Fall.
Jetzt bin ich was. Boah, das hast du mir aus unserem Rezept gebracht.
Ja, das wusste
also
ich.
Also erstmal, hau hier in die Runde an die mobilen Endgeräte, wie man früher so schön gesagt hat.
Hat man das?
Hat man. Früher wurde es so gesagt.
Ach so, ja, ich weiß nicht.
Aber wir haben heute noch einen Special Gast. The one and only Markus Hammer Graphics. Einer der Gründe, warum wir ihn heute dabei haben, warum ich ihn heute dabei haben wollte, ist mein Thema, was ich da jetzt zu Anfang bestreiten würde wollen mit euch.
Moment mal, darf Markus noch nicht mal Hallo sagen?
Doch, aber ich will dir ja vorstellen erstmal.
Ach so.
Und deswegen habe ich ihn heute mal mit eingeladen und wir kennen uns jetzt seit 2 Jahren geschätzt. Kommt das hin? 2 Jahre, auch Herr Tana wie ich. Aus der Formation, da mache ich nervös. Und ehemaliger Musiker gewesen, eine Band gehabt, war relativ erfolgreich mit dem, was er getan hat. Ist dann in die YouTube-Szene, in die Grafik-Design-Geschichte beruflich gewechselt und macht jetzt relativ viel für und mit anderen Leuten YouTube-Bereich. Habe ich das so halbwegs vernünftig wiedergegeben?
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo Markus.
Schön,
hallo,
dass du da bist.
Freut mich hier zu sein. Ja,
hast
mehr
du auch
oder
irgendwas
weniger
mit Fußball zu tun? Vielleicht kannst du das dann selber machen,
ja,
wenn
also,
der Dennis das nicht macht.
Mein Herz schlägt auch blau-weiß. Ja, ich bin auch Herthaner seit mittlerweile 27 Jahren. Ja, und genau, und ich war Musiker die letzten 16 Jahre und seit der, oder also ist jetzt 2 Jahre her, dass die Band sich aufgelöst hat. Und vorher war ich regelmäßig bei Hertha mit Dauerkarte und jetzt, wo es die Band nicht mehr gibt, habe ich auch wieder Zeit, ins Stadion zu gehen. Bin deswegen jetzt wieder mehr im Stadion. Genau. Und ich bin Grafikdesigner und Videograf und so kommt es zu diesem YouTube- und Grafikdesign-Ding.
Mhm.
So.
Ja.
Ja, dann sag uns doch mal kurz, in welche Richtung die Musik ging. Jetzt habt ihr so viel drüber gesprochen, da bin ich ganz neugierig geworden.
Ja, wenn die Hörer hier schon auf Spotify unterwegs sind, dann schaut doch einfach mal rüber zu Enorm, so hieß die Band. Ah. Oder heißt sie immer noch, weil bei Spotify gibt's die Lieder noch. Und ja, wenn der Podcast hier vorbei ist, dann switcht man direkt rüber. Ja.
Verdienst du da noch Geld mit?
Das ist eine lange Geschichte.
Okay, also wir haben, wir kennen das andere Produkt von dir oder andere Produkte von dir, weil wir hier schon verschiedentlich drauf verwiesen haben in diesem Podcast, in früheren Folgen, unter anderem von eurem Vlog aus Spanien, aus dem Trainingslager, in dem Dennis ja einer der Akteure vor der Kamera war, hier und da, legendär, die Szene mit den Oliven und Pal Dardai.
Stimmt, ja.
Aber das
und die
ist ja
Szene
eigentlich
an der Grenze.
Dein Channel, richtig.
Ja, das ist mein Channel, wobei die Vlogs, also ich muss da, glaube ich, weiter ausholen. Ich habe zum Geburtstag diese Kamera bekommen, die ich mit im Trainingslager hatte und weil ich mich schon immer für Kameras und Videografie interessiert habe und so weiter und das halt, ja, die kann man super zum Vloggen benutzen und deswegen habe ich angefangen, die mit ins Stadion zu nehmen. Ich wollte es einfach mal so testen, na, wie so zum Vloggen so funktioniert. Und es stellte sich raus, dass es ganz gut funktioniert hat, weil man ganz gute Videos mitmachen kann und so weiter. Und dann kam halt die die Frage, ob ich nicht Lust hätte, mit ins Trainingslager zu kommen. Und dann so die Idee entstanden, so das Hobby, das eine Hobby mit dem anderen Hobby zu verbinden. Und so kamen dann die Vlogs zustande. Genau.
Aber du hast vorher schon gevloggt. Bisschen vorher.
Ich habe mit meiner Band, ich habe seit 2015 jedes Konzert meiner Band gevloggt. Also ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, unsere Hörer und Fans und so weiter, die ja nicht bei jedem Konzert dabei sein können, so mitzunehmen auf jedes Konzert. Und so war ich also im Thema Vloggen eigentlich schon irgendwie drin und hatte da eine gewisse Routine. Ja, und so kam es dann zustande. Beziehungsweise kam es mir zugute, weil ich schon mehr oder weniger wusste, was ich so mache. So in dem Ding.
Oh, cool, spannend. So, und du willst überleiten zum ersten Thema damit.
Und ich würde überleiten zum ersten Thema, genau. Also ich habe mir letzte Woche die Frage gestellt, und eigentlich wurde sie mir gestellt, habe sie dann für mich versucht selber zu antworten, was auf den ersten Blick nicht so leicht war, auf dem zweiten Blick doch relativ leicht war. Die Frage relativ simpel, warum machen wir das hier eigentlich alles? Warum machen wir Podcasts? Warum machen wir YouTube-Videos? Warum machen, also Markus in dem Fall, warum macht man Livestreams? Wofür? Ich glaube, es ist nicht, das können wir zumindest in unserem Kreis ausschließen, um damit Geld zu verdienen. Die 100, 200, 300, 500 Zuschauer, wie auch immer, oder vielleicht immer 1000. Ja, vielleicht können wir davon mal einmal im Jahr ein paar Überraschungseier kaufen und das war's. Also ich würde das Thema Geld ausschließen. Und ich glaube, wir sind auch nicht so illusorisch, dass wir sagen, wir werden irgendwann der Podcast, den jeder Mensch kennt, und wir werden berühmt und reich und werden hier Weltstars. Ich glaube, auch das ist nicht der Grund, warum wir das machen.
Alle meine Gründe sind jetzt aufgezählt. Schade.
Tschüss.
Ja.
Und bevor ich jetzt meine Antwort dazu gebe, würde ich gerne euch in die Runde fragen, warum sitzen wir heute hier? Mhm. Und dann im zweiten Teil, warum Markus das macht. Aber lass uns bei der ersten Teil der Frage bleiben, warum sitzen wir heute hier? Warum machen wir das jede Woche einmal?
Soll ich aufschlagen?
Ja. Bitte, schlag auf.
Also ich habe heute eine Statistik gelesen, die mich tatsächlich erschreckt hat, und zwar, dass also meistgelesene digitale Angebote in Deutschland im Internet, Platz 1 Bildzeitung, Platz 2, ihr dürft raten,
YouTube?
Kicker.
Ach so.
Kicker.de.
Ist YouTube für diesen Medium? Nee.
Nee, das
gelesen,
waren, das waren, gesagt. Also, okay. Waren tatsächlich sozusagen digitale Print in Anführungsstrichen, okay. Produkte. Und dann habe ich gemerkt, ja, wahrscheinlich liegt's daran, dass das hier eine Art Selbsthilfegruppe ist. Und zwar für Menschen, die einfach zu viel Zeit damit verbringen, irgendwelche nerdigen Informationen über Fußball zu konsumieren, sei es per Video, sei es per Text, sei es wie auch immer. Und irgendwann einfach so angefüllt sind mit Informationen, dass sie das mal loswerden müssen unter Gleichgesinnten. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Grund. Ich kann mich daran erinnern, als wir angefangen haben, Henry, war das auch so ein bisschen die Idee. Wir haben im Stadion gesessen und irgendwie gequatscht und haben gedacht, beziehungsweise Henry hatte die Idee eigentlich auch schon vorher, einfach mal ein bisschen zu quatschen. Das kann man doch auch aufnehmen. Da kann man doch einfach mal irgendwie gucken. Vielleicht interessiert es ja sogar jemanden. Aber eigentlich geht's, glaube ich, tatsächlich darum, irgendwie eine gute Zeit mit euch zu verbringen und ein bisschen über Fußball zu reden.
Ja, sehe ich. Sehr, sehr ähnlich. Also ich finde auch, ich erinnere mich, wie wir in der Bar saßen unten und genau das getan haben, was wir jetzt auch tun, nämlich doof labern über Fußball mit einem Bier in der Hand und dann ja auch die anderen am Tisch sagten, das könntet ihr auch einfach aufnehmen. So. Also das ist halt einfach, ich sehe das auch ein Stück weit als therapeutischen Ansatz hier. Also wir machen sowieso nichts anderes, als wir machen würden, wenn wir es nicht aufnehmen würden.
Okay. Jetzt, wenn ich dich frage, warum du hier sitzt, sagst du, weil ich dich eingeladen habe, wahrscheinlich.
Und weil es Königsberger Klöpse gab.
Und was?
Klöpse.
Die haben mich letzten Endes überzeugt, ja.
Ja, klar.
Okay, dann schwingen wir mal um zum Teil 2 der Frage.
Ja, du musst das beantworten. Genau,
so. Ach so, na gut. Ja, also tatsächlich bin ich zu dem gleichen Schluss gekommen. Also, ja, wir können das Thema Ruhm und Geld ausschließen. Das werden wir nicht erreichen. Davon gibt es viel zu viel. Also, Leute, die das machen, um dann einen speziellen da irgendwie hervorzustechen. Ja, mir macht das Spaß. Das ist für mich der Hauptgrund und, glaube ich, auch der größte Grund von allen. Und weil ich einfach froh bin, hier immer die Woche zu sitzen mit euch und zu schnacken. Das ist eigentlich der Grund.
Ja, schön.
Also ich habe jeglichen Glauben daran verloren oder nie gehabt, dass wir damit hier irgendwas groß Weltbewegendes erreichen werden.
Ja, was heißt weltbewegend? Aber genau, also ich glaube, wir können transparent sein, auch für die Zuhörenden. Wir verdienen damit aktuell genau 0 Euro. Wir haben im Auto hierher schon mal auch Transparenz. Ja, wir sind immer noch in Eichenschön jede Woche, weil der Herr hier immer noch keinen Führerschein hat. Und fahren hier jede Woche in die Provinz mit dem Automobil und haben dann schon mal eine Stunde, um uns schon mal gegenseitig zu erzählen, wie scheiße wir das alles finden. Und vorhin sagte ich mal wieder, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir zumindest 500 Euro verdienen, um einen Praktikanten zu bezahlen, der den Rotz hier schneidet und online stellt und ein bisschen Social Media macht, dann haben wir es eigentlich voll geschafft, weil das ist der Teil, der manchmal keinen Spaß macht an dem Ganzen. Aber ich glaube, zu viel mehr wird es nicht reichen, das ist richtig, ja.
Woraufhin ich zu Henry gesagt habe, ich muss meine ganzen anderen Hobbys finanzieren, habe kein Geld. Deswegen überweist uns doch einfach, was ihr habt. Also im Prinzip ist das hier einfach ein Hilfeschrei, das ganze Gespräch.
Damit wir nicht, was man natürlich machen könnte.
Das Deep Talk.
Ja, genau. Was wir natürlich machen könnten, ist, wir könnten natürlich Premium-Inhalte erstellen.
Du meinst, hier, wie heißt das, wo man sich dann nackig macht?
OnlyFans?
OnlyFans.
Nee, das meinte ich nicht. Du kannst ja auf dafür, also für Podcaster vorgesehenen Kanälen, Bezahlinhalte nochmal zusätzlich. Damit könnte man ein bisschen Geld generieren, glaube ich. Aber idealerweise funktioniert das irgendwann über Werbung. So, jetzt aber.
Zum Teil 2 der Frage.
Ich würde kurz Markus, so grundsätzlich bitte. Dazu ja. sagen, Sehr ich gerne. Glaube, wenn man etwas aus Leidenschaft macht, dann geht es grundsätzlich erstmal überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen. Im ersten Step, ich glaube, was zumindest mir immer wichtig war und auch ist, positives Feedback zu bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Spotify ist, wie man da in Austausch kommen kann mit Hörern oder so, ne, wie man da sein Feedback bekommt oder so. Aber ich glaube, das ist was mich immer wieder so antreibt und was dann das, worauf ich halt Bock hatte, ne, also meinem Hobby so nachzugehen, meiner Leidenschaft, wenn ich das dann mache und dann bekomme ich von Leuten gesagt, ey, das ist cool, was du machst, das sieht gut aus, bla bla bla. Das treibt mich dann immer weiter an. Das war auch bei der Musik so. Wir haben nie Geld damit verdient. Wir haben irgendwann so Geld verdient, dass man ein Album produzieren konnte, dass man Merchandise produzieren konnte. Ne? Dann hast du das verkauft. Von dem Geld, was du bekommen hast, hast du wieder ein Album produziert und so weiter. Ne? Wir haben nie irgendwie in die eigene Tasche so gewirtschaftet. Aber so der Applaus, den man immer hatte, ne, am Wochenende, wenn man auf der Bühne stand und die Leute haben applaudiert, haben deine Musik gefeiert, so. Das war dann immer so mein Lohn. Ich saß dann oft nach dem Konzert so am Bühnenrand und habe so richtig in mir gedacht, genau das ist das, was ich eigentlich will. Applaus und so diese Anerkennung zu bekommen. Und jetzt bezogen auf mein YouTube-Ding, war es auch aus einer Leidenschaft heraus, weil ich gerne filme. Ist ein Hobby und ich dachte mir einfach, okay, ich nehme die Kamera jetzt mal mit ins Stadion und mache einen Stadion-Vlog in Anführungsstrichen, wobei ich mich jetzt nicht als Stadion-Vlogger, als so typischen Stadion-Vlogger bezeichnen würde, weil ich immer versuche, irgendwie so ästhetische Bilder irgendwie zu erzeugen, so in den Vlogs. Also ein bisschen cinematisch und ein bisschen mit Color Grading und ein bisschen gucken, dass ja alles irgendwie einen bestimmten coolen Look hat, ne, dass man ein kurzweiliges, schön anzusehendes Video hat, so. Und auch da, ne, da gab's Feedback, das war richtig gut und das hat mich dann angetrieben, so weiterzumachen. Und so grundsätzlich, was ich sagen will, ist, wenn man mit der Intention rangeht, irgendwann damit Geld zu verdienen, ich glaube, damit ist noch nie jemand erfolgreich geworden oder dadurch hast du noch nie Geld verdient. Ich glaube, das ist immer oder das ist nur den Leuten passiert, die von Beginn an eigentlich einfach ihr Ding machen wollten, ne, und eben nicht darauf aus waren, irgendwie groß Geld zu verdienen. So.
Okay. Meinst du, dass es, oder meint ihr, dass es noch möglich wäre, in einer Zeit der jetzigen, wo es, ich keine Ahnung, 5 Millionen Podcasts über Fußball gibt, rund ums Thema Fußball gibt, so hervorstechen zu können, um damit doch irgendwie in den Punkt zu kommen, so gut zu sein, dass man damit Geld verdienen könnte? Oder ist eigentlich der Zug schon längst abgefahren?
Nein, klar, immer.
Also ich glaube, es gibt vielleicht ein Kriterium, was gut ist, und zwar, du bist vorher schon bekannt gewesen. Siehe Tommy Schmidt mit seinem Fußball-Podcast. Der macht das gut, er hat auch irgendwie gute Gäste und sowas, aber das ist natürlich irgendwie ein Selbstläufer, weil alle seinen Namen kennen und ihm ohnehin schon tausende folgen und dann auch rüberfolgen. Ich glaube, das würde funktionieren, würde auch unbekannt funktionieren, müsste aber kreativ sein und ich glaube, du müsstest einfach wahnsinnig viel Zeit mitbringen, also wahrscheinlich Jahre.
Weiß ich gar nicht, aber also viel Einsatzbereitschaft. Also das wird nicht reichen, wenn wir uns einmal in der Woche hier abends hinsetzen und ein bisschen doof quatschen, sondern da muss natürlich jeder noch 2-3 Abende zusätzlich reinstecken neben dem Beruf, um Werbung zu machen, um Social Media zu bespielen, endlich mal eine vernünftige Webseite zu haben, viel interaktiver zu werden mit der Community und so weiter und so weiter, dann ich glaube, dass das ohne Probleme möglich wäre, wenn man bereit wäre, das zu geben, glaube ich, ganz fest, ja.
Ja, wobei du hast immer noch einen Aspekt dabei, der auch so ein bisschen vielleicht Zufall oder auch irgendwie Style oder Geschmack heißt. Also das, was Markus gerade gesagt hat, mit dem man versucht irgendwie das cinematisch zu machen und so ein bisschen. Also irgendwie musst du eine Art von Zeitgeist treffen oder eine wirklich sehr, sehr zugespitzte Zielgruppe auch haben. Wäre jetzt meine Vermutung jedenfalls.
Also ich glaube, die Zielgruppe, jetzt in eurem Fall, ist ja Fußball. Und ich glaube, die Zielgruppe ist da. Genauso wie Zielgruppe Musik. Ich habe immer während meiner Musikerzeit das Rammstein-Beispiel gebracht. Mhm. Wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, ist Rammstein eine Band, die macht keine aufwendige Musik. So. Die macht eine krasse Bühnenshow. Ja, das Konzept ist krass. Aber die gibt es halt auch schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Oder, ja. Und anfangs haben die auch auf kleineren Festivals gespielt und so weiter. Ne? Und dieses ganze Rammstein-Ding, wenn man es wirklich jetzt mal auf die Musik runterbricht, ne, es ist kein Hexenwerk, so. Aber du wirst für jede Musik, möge sie noch so beschissen sein, oder für dich beschissen sein, oder für mich beschissen sein, wirst du Hörer finden.
Ja.
Ne? Und genauso sehe ich es auch für Podcasts, für YouTuber und so weiter. Und da ist der Faktor Zeit, glaube ich, das Wichtigste. Du musst dir diese Zeit nehmen und du darfst nicht so ungeduldig sein. Und ich würde sagen, so bei diesem YouTuber-Thema, ne, ich glaube, da brauchst du 10 Jahre, um irgendwie einen Status zu erreichen, also als Nobody. Klar, wenn du jetzt vorher schon eine gewisse Bekanntheit hattest und du springst dann rüber auf eine andere Plattform, dann aber vom Ding her, glaube ich, wenn du so 10 Jahre investierst, diszipliniert bist und jede Woche dein Ding machst oder alle, wie sich, oder zweimal die Woche oder wie auch immer, dann wirst du früher oder später damit erfolgreich sein. Weil du einfach diese Disziplin an den Tag legst und du, wenn du mit jeder Folge, und so habe ich es auch, entschuldigt, wenn ich mal auf diese Musik, ne, rübergehe. Wir haben immer auf Festivals gespielt und selbst wenn wir Opener waren, also als erste Band auf der Bühne standen bei Festivals, ne, ich habe immer gesagt, wenn wir einen heute mit nach Hause nehmen, so, ja, einen neuen Fan gewinnen, so mit unserer Musik, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Ne? Wenn du viel spielst, wenn du überall auftrittst, wo du auftreten kannst, und du holst dort immer 1, 2 oder 3 Leute ab, ja, dann kommen die mit auf deine Seite, ja, und die gehen nicht einfach wieder weg, so, die bleiben dann da, ja.
Aber das habe ich auch ganz krass hier, muss ich sagen, also, als wir angefangen haben, ja, dann, man gibt sich so eine Mühe, man teilt das hier mit allen Freunden und sagt, ihr müsst das unbedingt hören, und dann nach 2 Wochen steht da irgendwie 10 Hörer und du denkst dir, ja, machen wir wieder. Jetzt, naja, jetzt, ich fahre heute Abend nach Hause, dann muss ich den Quatsch hier schneiden, hochladen, Tim muss die Folgenbeschreibung schreiben und so weiter. Ich lade das hoch, gehe schlafen und morgen früh, wenn ich aufwache, steht da eine 30-stellige Zahl. Da kann ich mich drauf verlassen. Das funktioniert einfach inzwischen zuverlässig und die wird jede Woche höher. Das ist total krass. So, also das, ja, verstehe ich voll. So, also, wir gewinnen jede Woche einen neuen Hörer, das ist gut.
Ich glaube auch, wir haben ja heute schon das Feedback bekommen hier beim Vorgespräch und Voressen, dass man uns auch gerne zum Einschlafen hört. Und am Ende ist es ja auch eigentlich fast egal, ne, für was die Leute uns hören. Also wenn ihr euch gar nicht für Fußball interessiert, sondern nur fürs Einschlafen, dann herzliche Grüße. Und
gute Nacht, die gute sind Nacht. Aber bis jetzt auch schon eingeschlafen.
Achso, wahrscheinlich sind die jetzt schon weg, ja. Gut, dann.
Also das Gespräch war prädestiniert dafür.
Yo.
Ich möchte noch einen letzten, vielleicht negativen Aspekt dazu fügen.
Du hast keinen Bock mehr.
Doch, nein, natürlich. Ich habe ja gesagt, dass es mir riesen Spaß macht, aber ich denke mir mal so, da draußen gibt es irgendjemand, der hat Bock auf unser Thema, der hat ein bisschen Union-Thema, der hat ein bisschen Hertha-Thema, ein bisschen Dortmund-Thema, wir sind genau sein Podcast und der hört uns jetzt. Ich sehe es ja selber bei
Grüße.
Mir.
Grüße. Hallo, du eine, hallo, du Wolle, eierlegende Wollmilchsau.
Ich sehe es ja bei mir. Ich versuche, also ich bin, denke ich, normal arbeitender, vielleicht ein bisschen mehr arbeitender Mensch, versuche mir dann gerne die Streams anzuhören von Tom, also von Felicium, versuche das von Markus mitzunehmen, wenn er mal wieder einen Stadion-Vlog hat, von Kevin von The Block, vom Strickloge und so weiter. Ich schaffe das gar nicht mehr. Ich schaffe nicht die Menschen, die ich persönlich kenne, die ich mag, die ich toll finde, wo ich gerne gucke, höre, wie auch immer, alles mitzunehmen.
Du bist jetzt natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil du extrem gut vernetzt bist, was das angeht. Aber keine Frage, ich könnte auch hauptberuflich Podcast hören. Hätte ich überhaupt keinen Schmerz mit.
Aber ja, das wäre gut.
Zeitbilderweise keine.
Ja.
Ich höre überhaupt keine Podcasts.
Jetzt ist das Thema zum Schneiden nochmal gekommen.
Heute schon, heute schon. Also du hörst ja jetzt quasi sozusagen live zu.
Es ist nicht so, dass ich gar nicht Podcasts höre.
Nur euch nicht.
Aber es ist nicht so, dass ich jetzt diesen einen Podcast habe, den ich immer und immer wieder höre.
Ja.
So, es gibt einfach, weil es für mich, ich bin jemand, der den ganzen Tag im Büro visuelle Arbeit machen muss, weil ich Videos schneide und so weiter. Und da habe ich einfach, meine Ohren gehören dann meinem Projekt.
Ja, okay, ne? Verstehe ich vollkommen. So.
Und ich habe dann, ich arbeite aktuell 100% Homeoffice. Ich habe also auch keinen Arbeitsweg, wo ich einen Podcast hören kann.
Das ist auch meine Zeit, wo ich konsumiere tatsächlich. Mache ich zu Hause auch nicht. Ja, okay, alles klar, voll verständlich.
Kurzer Einwand.
Ja, Maxi Mittelstädt.
Maxi Mittelstädt macht das 1:1.
Ja, herzlichen Glückwunsch an die Ex-Herr Tarn. Naja.
Wir sollten wirklich mal so einen Einspieler machen.
Den
genau.
Ex-Herr Tarn.
Ja, Gott sei Dank ist er weg, jetzt kann er Fußball spielen.
Ja. Endlich ist er befreit.
Das ja, weiter, Entschuldigung.
Ich war das nicht nur der Typ, der nicht an, also Moment, der saß doch bei euch.
Der Typ, der für 500.000 Euro weggegangen ist.
Der kam an Plattenhardt nicht vorbei.
Ja.
Naja. Nee, ich wollte noch zu Podcasts und viel hören und sehr unterschiedlich bei mir. Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht so viele Leute, deren Podcasts oder Videos oder so ich gucke. Würde mich gleich auch noch interessieren übrigens als nächste Frage an Markus, wie das überhaupt so ist zwischen diesen ganzen Social-Media-Leuten jetzt bei Hertha, was ja sozusagen beispielhaft wahrscheinlich für viele Vereine ist und auch an Dennis. Aber ich höre zum Beispiel einen Podcast, den, glaube ich, kaum einer hört. Der heißt irgendwie Back to the 80s. Sagt euch wahrscheinlich nichts.
Nein.
Zwei Brüder, die sich über ihre Kindheit in den 80er Jahren unterhalten. Und kann jetzt nicht sagen, dass der so massiv gut produziert ist oder so. Die reden auch 2 Stunden, aber ich kann den von vorne bis hinten zuhören, weil die einfach irgendwie so, ich kann da relaten. Und vielleicht ist es dann mehr so das Gefühl oder die Sachen, die man kennt, als dass mich jetzt besonders interessiert, welche Zeitschriften sie als 6-Jährige gelesen haben oder so. Oder ich bin einfach ein ziemlicher Nerd.
Beides, vermutlich. Beides. Okay.
Soll es das gewesen sein?
Ja.
Soll es das gewesen
oder gibt's
sein?
Noch,
nee, lass mal ein paar Eier ziehen hier.
Ja, ich wollte, also ja, okay, zieh mal Eier.
Du willst wissen, wie das für Markus ist zwischen den ganzen famous.
Mich würde es einfach mal interessieren, ist das irgendwie, wollte ich immer schon fragen, auch mit Flo aus der Strickloge und Tom und so. Ist das jetzt das
Social? Wir hören übrigens Dennis konsumieren die ganze Zeit.
Ja. Ist das das Social Media Team von Hertha oder gibt's da noch viele weitere oder gibt's da so einen Zusammenhalt von den Leuten, die sowas machen in der Art?
Also das Social Media Team von Hertha ist es nicht.
Also nicht das offizielle, klar,
es ist, ich glaube, jeder für sich. Also ich kenne eigentlich auch Social Media mäßig ist eigentlich nur Tom und Flo, die ich jetzt so privat kenne.
Kevin von The Block.
Der macht ja kein Hertha-Content. Das ist YouTuber.
Ja, YouTuber, aber ja.
Und der ist ja jetzt auch kein Hertha-Fan in dem Sinne, sondern er ist schon eher durch Stadion-Vlogs bekannt geworden und eben seine.
Ich würde schon
sagen,
dass er Hertha-Fan ist. Ja, er macht kein Hertha-Content, ja, aber er ist Hertha-Fan.
Ja, ja.
Okay. Worauf ich hinaus wollte, war auch so ein bisschen, es kann ja eigentlich jeder machen, aber bildet sich dann doch irgendwann so eine Gruppe von Leuten raus, die es halt dann diszipliniert immer machen oder was ist das Geheimnis?
Also es, theoretisch kann es jeder machen, nicht jeder kann es gut machen. Da ist, finde ich, Felicio auch ein sehr gutes Beispiel für, weil er redet sehr gut. Er ist sehr gut informiert. Taktisch redet er sehr gut, ne? Ja, gut mitreden, kann gut argumentieren und so weiter. Das kann nicht jeder. Also ich könnte es nicht. Also mit mir könntest du über Fußball philosophieren, aber es ist eher so Stammtisch.
Ja, ne? So wie hier auch.
Aber mit Tom kannst du wirklich über Taktik sprechen, ne? Über Spielaufbau, Spielidee und so weiter. Und da, also wenn ich mich mit ihm unterhalte, ich fühle mich immer wirklich wie ein Ahnungsloser. Ja, für mich ist immer, Edemir macht das Spiel schnell, ja, Spiel über links, Spiel über rechts oder Spiel vielleicht mal über die Mitte, wir brauchen einen Zehner. Ja, aber Tom sagt, ja, Spielaufbau hier, dann Verlagerung, Spielidee und so weiter. Ne? Also er geht dann wirklich sehr, sehr tief rein und hängt ja auch viel mit Benny Grund zum Beispiel rum und sagt halt auch, ne, wenn du dich mit Taktik erstmal auseinandergesetzt hast, dann schaust du jedes Spiel nicht mehr aus der Fanbrille, sondern eher so durch Taktik. So, so viel dazu. Okay. Aber diese Social Media Bubble, ja. Die hat sich jetzt in dem Fall, glaube ich, zufällig gebildet. Mhm. Weil ich habe ja für Felicio auch schon Stadion-Vlogs gedreht. und konnte ja da so mein Zeug schon mit einbringen. Und da habe ich mich ihm ja angeboten als Grafikdesigner, wo er noch ganz klein war. Da habe ich gesagt, jo, ich finde cool, was du machst. Und wenn du mal irgendwie grafisch Unterstützung brauchst, dann sag Bescheid. Ne? Und so haben wir uns vernetzt und ich habe ihm seinen Stream-Overlay gelayoutet, habe ein paar Vlogs für ihn gedreht, sein Logo gemacht und so weiter. Ja, und so kam der Kontakt eigentlich. Ne? Also es ist ein Netzwerk, kann man sagen.
Ja.
Man trifft sich dann.
Ja, okay. Man trifft sich dann. Vielleicht mal weg davon, aber also mehr hin zum Fußball. Ich glaube, Leute, die taktisch sehr, sehr, sehr geschult sind, die haben gar keinen Spaß an sowas. Tatsächlich. Also ich kann mich erinnern, ich habe lange Jahre in Aachen gewohnt, war da ein bisschen besser vernetzt mit den Leuten im Verein und war ein paar Mal mit dem Chef-Scout von Aachen in der Region Fußball gucken. So in Gladbach, in Holland, in Belgien und so. So, und dann setzt du dich hin. Ja, also Anstoß, du setzt dich hin, du guckst links, du guckst rechts. Was machen die? Ach, guck mal, die singen das und das, dies. Ach, haben die schöne Trikots und oh, denn. Und dann guckst du mal kurz auf deinen Nebenplatz. Zwei Seiten vollgeschrieben. Taktik, Gegenball, Mitball, Pfeil, dies, das, jenes, drei Kreise dran. Völlig irre. Fand ich immer total faszinierend. Er hat aber am Ende konnte der dir eigentlich nichts von dem Ganzen, also alles, was Fußball für mich ausmacht, komplett ausgeblendet. So, wie sah das Stadion aus? Welche Farbe hatten die Sitze? Nichts, gar nichts. Aber der abkippende Halbraumsechser, der also gegen den Ball in der 27. Minute, also gegen die Nummer 14 von der gegnerischen Mannschaft, also wie er da mit dem rechten mittleren Zeh um den herumgekurvt ist, das war Weltklasse. So, das ist halt wirklich, fand ich immer eine ganz kuriose Art Fußball zu gucken, die gar nicht meine ist, lustigerweise.
Sehr speziell.
Hat Felicio auch gesagt. Im Grunde genau das Gleiche.
Okay. Ja,
wenn du dich damit erstmal auseinandergesetzt hast, dann schaust du Fußball nicht mehr so, wie du es kennst, sondern du schaust wirklich nur noch auf taktische Dinge. Ja.
Und weiß ich gar nicht, ob ich dazu Lust hätte.
Ich hätte darauf, also um mitzureden, ja, um jetzt einfach das Spiel zu fühlen, ne, die Emotionen jetzt auch gerade im Stadion zu fühlen, weil da ist mir am Ende soll der Ball ins Tor.
Ja.
Wie er da hinkommt, ist mir eigentlich völlig scheißegal. Ja,
genau, ne? Ich glaube, Emotionen ist tatsächlich das Stichwort, weil die sind dann, glaube ich, tatsächlich komplett rausgefiltert.
Im Journalismus spricht man auch von sich eine Geschichte kaputt recherchieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Ding, oder? Also wenn man zu viel darüber weiß, ist es irgendwie, dann verliert es so ein bisschen die Magie. Das ist, glaube ich, so, ja.
Ich finde, man bekommt doch so Vorurteile gegen Trainer, Spieler und so weiter, ne, vom Verständnis.
Ja.
Wenn man dann noch mehr denkt, dass man es besser wüsste, vielleicht, ne, als jemand, der es
ist. Ist wie Wurst machen?
Ist wie Wurst machen, ja.
Ich glaube, wenn man weiß, was drin ist, willst du sie ja eigentlich nicht mehr essen.
Die beste Wurst mache ich.
Ja.
Rewe noch? Okay. Ja.
Ich redete eigentlich von Würsten, die man noch essen möchte.
So. Lass uns mal ein Ei legen.
So. Ja, lasst uns mal ein Ei legen.
Der Gast darf immer das erste Thema ziehen.
Ja, genau.
Der Gast zieht ein Ei. Ah, ja, klappert trotzdem.
Aber die Hörer sollen ja...
Markus hat sich viel Gedanken über den Klapperschutz in der Lostrommel gemacht.
Ja.
Die Hörer sollen ja ein Gefühl dafür bekommen, dass wir
losen.
Tatsächlich losen.
Ja.
Soll ich so vorlesen?
Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist deine Aufgabe.
Thailand versus Thailand?
Ah ja, wunderbar. Das ist mein Thema. Toll. Ich habe euch da mal was mitgebracht.
Ist das ein Querfeldein?
Es ist ein... Nee, nicht wirklich ein Querfeldein. Es ist eher ein, da ist das Ding.
Ah, da ist das Ding, ja.
Ja?
Das kommt schon mal vor in Thailand.
Da ist das Ding. Ja? Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Emotionalien, Fanartikel und einfach alles.
Jetzt hat er es auch verstanden.
Sind wir wieder beim Niveau von letzter Woche angekommen.
Ihr habt Deep Talk eingeladen.
Ende. Ich habe heute Morgen mal in meinen Kleiderschrank
gegriffen. Geht wieder um Pimmel.
Und habe zwei zufällige Nationaltrikots aus dem Schrank gezogen, die in meiner Sammlung waren.
Ja.
Da haben wir zum einen
Thierry Henry.
Richtig.
Frankreich.
Ein mit Henri beflocktes Trikot der französischen Nationalmannschaft.
Oh, oui.
Von der Herstellerfirma
Nike.
Richtig.
Allez so. De bleu.
Allez,
ich werfe dir das mal rüber.
Ja, bitte.
Guck mal in den einen Näher, wo das hergestellt ist.
Jo.
Und dann haben wir
Heiligen Herzogenaurach.
Dann haben wir hier dieses wunderschöne Weltmeister-Nachfolgetrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das muss so ungefähr 2016 sein.
Und es ist wirklich wunderschön. Kann man mit Fug und Recht behaupten.
Ja, das hat noch diesen goldenen Weltmeisterpokal auf Näher. Guck doch mal, wo das hergestellt ist. Mach ich.
Ja, Moment. Aus dem Titel war ja zu nehmen und deswegen ist es, glaube ich, die Lösung nicht so schwer zu erraten.
Ich überprüfe das trotzdem nochmal.
Ja. Vielleicht bin ich ja auch einfach zu doof, um das zu verstehen.
Ist einfach was, ja. Sri Lanka vor oder sowas.
Made in Thailand.
Und zwar beide. Mhm. Genau. Aufhänger natürlich der riesen Aufreger, wie der DFB es sich erlauben kann, 50 Millionen mehr anzunehmen, damit die Trikots nicht mehr in Deutschland hergestellt werden. Ich habe es nicht verstanden, ihr?
Dass also, sie nicht in Deutschland hergestellt werden?
Ja, dass es keine deutsche Firma mehr ist. Aber
das
ganz
ist nicht wie Adidas ist. Es war ja nie anders aus Adidas.
Ja, mein Gott. Ja, du bist Traditionalist, aber du rollst ja auch nicht in Adidas rum. Ich bin ja ein Drei-Streifen-Junge. Ich habe ganz viele Sachen von Adidas und gar nichts von Nike. Aber außer diese so Trikots halt. Aber wird das jetzt als Freizeitklamotten nie anziehen. Aber am Ende, also 50 Millionen sind 50 Millionen, das ist viel Geld. Der Verband ist pleite und also ich meine, gibt ja jetzt kein anderes. Also immer wenn meine Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, der Kunde will kündigen und ich sage, ja, okay, und warum? Ich weiß auch nicht, die anderen sind besser, billiger, irgendwas. Ich sage, okay, und warum soll er nicht kündigen? Weil wir sind so lange mit denen. Also das ist halt, Vergangenheit ist ja keine Daseinsberechtigung für die Zukunft. Das ist halt so, muss ich schon weiter anstrengen. Was soll ich machen?
Gut, aber du hast ja, ich sehe ja schon Vorteile mit einer langen Partnerschaft. Also jetzt.
Ach ja, welche denn?
Vertrautheit, Geschichten, Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheiten.
Entschuldigung, so wie der Valentinstag. Schön, wenn man Karte wird. Also, schön.
Der Schneeblutag.
Ja.
Ja, okay. Oh, ganz kurz, weißt du, wer der Schneeblutag ist?
Ja.
Ja, siehst du?
Wir haben übrigens eine Rückmeldung zu dem Thema bekommen.
Jeden Mittwoch. Auch. Jeden Mittwoch bei mir.
Ah, sehr gut. Wir haben ja letzte Woche gefragt, ob die Hörer wissen, was der Schneeblutag ist. Ein Hörer hat sich gemeldet. Müh. Ich weiß gar nicht, ob der als normaler Hörer zählt.
Dann. Nein.
Wo meldet man sich also dann? Bei Spotify? Ja, in den ja, PNs oder was?
Nee, ja, per WhatsApp bei mir, meine persönlich Bekannten. Das ist ja das Problem. So. Ne? Also da sind wir wieder bei, man könnte ja mal ein bisschen Community-Management aufbauen, haben wir aber nicht. Also die Leute, die mich kennen, schreiben mir bei WhatsApp in der Regel oder bei Insta oder so. Wir haben einen Insta-Kanal, da finden uns auch manche. So, der
wie
kannte
den.
Wie
lautet der denn?
Der kannte den.
Der kannte den auch. Den verraten wir nicht.
Das ist ja nicht so unbekannt, wie ihr letztes
Mal. Also nochmal, also wenn ich heute Abend hochlade, morgen früh, wenn ich wieder aufstehe, stehen da dreistellig Hörerzahlen. Davon hat sich genau einer gemeldet.
Ja gut, das ist nicht schlecht. Wir schreiben ja.
Ja, aber also frag doch mal andersrum, wer kennt ihn nicht?
Okay.
Und guck, ob sich dann mehr Leute melden.
Ja, also bitte meldet euch, wenn ihr ihn nicht
kennt. Henry würde sagen, fair.
Fair.
Ja, und wenn, stell dir vor, dann hast du morgen dreistellige Hörerzahlen, es meldet sich keiner.
Dann weiß ich, ja, dann meldet sich einfach nie irgendwer, egal was ich frage.
Ja, falls jemand von euch den Schneeblutag noch nicht kennt und wissen will, was er ist, ruft Henry gerne an.
Er schaltet nächste Woche ein, wenn wir es euch verraten.
Nochmal verraten, genau. Ja genau.
Ansonsten Handle ist @ostwestgebelle.de. Also komplizierter konnten wir es halt auch nicht machen.
Ja, das war aber ein tolles Wortspiel. Wir waren noch jung und wir brauchten das
Nicht.
Dennis.
Ja, zurück zum Thema. Ja, ich bin Traditionalist.
Ach, das sind, ja.
Ich, natürlich kann es 50 Millionen nicht ausschlagen und ich würde es auch nicht tun. Trotzdem kann ich es ja schade
finden. Ich auch nicht.
Also ich als Verband würde das nicht ausschlagen. Oder ich als Verantwortlicher.
Privatperson schon mal gar nicht.
Ja, da ist richtig. Da würde ich auch 50.000 nicht ausschlagen. Aber trotzdem finde ich es schade, dass es nicht mehr Adidas ist.
Und das von dir.
Ja.
Und das, obwohl ich Nike-Fan bin. Richtig.
Also, wenn es jetzt Trigema gewesen wäre, die ja wirklich in Deutschland nähen, dann hätte ich es noch ein bisschen verstanden. Aber also, dass jetzt die deutsche Politik sich bemüßigt fühlte, in der letzten Woche dem Verband zu erklären, was sie zu tun und zu lassen haben, das fand ich jetzt schon spannend.
Ja, ich finde es auch sehr spannend. Ich habe so viel darüber gelesen, dass ich schon keine Meinung mehr dazu haben kann. Also mal angefangen bei meinem ersten Gefühl. Das war jetzt nicht so positiv, weil ich auch genau diesen Reflex hatte, wie wahrscheinlich viele, und dachte so, warum irgendwie, das ist ja schon immer irgendwie dabei gewesen. Dann habe ich viele vernünftige Argumente gelesen, genau wie deine, die du jetzt irgendwie vorgebracht hast.
Geld und Geld?
Nee, wo man dann auch sagt, irgendwie, der DFB kann das dann einsetzen und es ist freie Marktwirtschaft und das stimmt ja auch irgendwie alles. Und Adidas ist ja auch in anderen Ländern dabei. Für mich als Fan ist es trotzdem irgendwie gewöhnungsbedürftig. Aber ich weiß auch leider, dass es mir in 2 Wochen wieder scheißegal ist.
Jo. Und ich wollte halt echt nochmal nachgucken, ja, aber deswegen hatte ich die beiden Trikots jetzt extra mitgebracht. Aber es ist halt wirklich, ich habe kein einzige Adidas-Klamotte gefunden zu Hause und ich habe wirklich viele, die Made in Germany war.
Vielleicht macht das sogar die gleiche Person dann einfach die Trikots, ne? Also in Thailand, herzliche Grüße von uns.
Halt die Ding.
Richtig. Gott. Genau, der näht heute...
Latenter Rassismus aus Eichenschön.
Ja, der näht heute Nike...
Heute präsentiert von...
Für Frankreich und morgen Adidas für Deutschland.
Nike.
Ich habe mal Leaks gesehen von Nike-Trikots, wie ein Trikot für Deutschland von Nike aussehen könnte.
Und wir reden ja auch von 2027.
Und aus Layouter-Sicht, aus Grafikdesigner-Sicht, sind die ziemlich geil gewesen. Das, was ich also da sehe.
Und pink.
Wenn du jetzt darüber switchen willst, okay, ich habe nichts gegen das pinke Trikot. Ich find's, sieht sogar richtig gut aus. Ich finde aber nicht, dass es ein gutes Auswärtstrikot für eine deutsche Nationalmannschaft ist. So, das wäre jetzt mal mein Statement dazu. Aber ich finde auch Nike als Hersteller, Ausrüster, wie auch immer, spannend, einfach aus der Layout-Sicht. Ich finde Adidas und Deutschland, die haben sich jetzt, was die Optik betrifft, ist nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert in den letzten Jahren, wobei ich sagen muss, jetzt das aktuelle Trikot gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also sowohl heim als auch auswärts gefällt mir optisch sehr gut. Und ja, das wäre meine Meinung dazu.
Ja, gut, haben wir das ja geklärt. Ich hatte die Woche auch ganz viel gehört, Querverweis noch zu Inter Miami, die ja auch in Rosa spielen. Messi spielt auch in Rosa. Messis Trikot in Quietschrosa übrigens, und das ist wirklich Flamingo-Rosa, das aktuell meistverkaufte Sporttrikot der Welt, alle Sportarten, alles
am Rosa liegt.
Global. Nee, die Farbe ist nämlich völlig unerheblich. Das ist die Message, die ich dir gerade geben will. Das ist vollkommen Bums. Lass sie doch in Rosa spielen, von mir aus können die...
Könnt ihr machen, das ist mir auch egal. Ich kann es auch trotzdem nicht schön finden.
Nee, das war ja nicht dein Argument, das war ja hier mit Tradition und bla und haben wir nie so gemacht und haben wir immer so gemacht. Nee, letzte Woche zum Thema Pink.
Da habe ich nichts mit Tradition
verbunden. Doch. Schade, ich habe es nicht vorbereitet. Natürlich, darauf war ich nicht gefasst. Traditionalist und so war ein großes Thema letzte Woche.
Der
Bienenritter Bär. Du bist natürlich auch eingeschlafen, als du versucht hast, das nochmal.
Wird es klären nächste Woche.
Ja, natürlich.
Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz und müssen kurz reinhören in den Podcast.
Ja, genau.
Warum
denn nicht? So ein rosa Trikot, denn es gibt den
Ruck. Vielleicht bin ich immer das Arsch weg. Ansonsten finde ich, trifft mich das relativ gut. Ich bin ja Traditionalist. Ja, ich möchte gerne, dass Deutschland in einem schwarz-weißen Trikot aufläuft.
Übers Handy.
Ich wusste, ich hab recht.
Und Dennis ist völlig rehabilitiert.
Ich hab ernsthaft nur Sorge. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche schon thematisiert habt. Ich habe nur Sorge darüber, dass wenn wir schlecht abschneiden, wieder alle nur über die politische Message reden werden, als über die sportliche Leistung. Und alles wird dann wieder darauf zurückfallen, gerade von Social Media, von der Social Media Welt. Und das ist dann
so
schon schade.
So hatten wir es, glaube ich, letzte Woche auch irgendwie besprochen, dass es einfach, und da also viele andere Podcasts und irgendwie Medien ja auch, dass das Problem eher ist, dass man es mit so einer politischen Message wieder verknüpft, als es einfach das sein zu lassen, was es ist. Und zwar ein rosa Trikot, was der eine schön findet und der andere irgendwie nicht.
Das ist ja doch nicht mal rosa.
Ja, pink, lila, pink, lila, im Verlauf.
Pink und unten wieder blau, keine Ahnung.
Ist ja eine schöne Farbe für den Sommer. Ich mag es auch.
Ich gucke es mir auch langsam schön. Und ich finde es viel schöner als das Weiße.
Ich habe gehört, irgendwer mag den Verlauf nicht. Irgendwer mochte den Verlauf.
Es gibt kein Trikot, was alle gut finden.
Ey, aber kannst du vergessen. Also der Verlauf von oben bis ganz nach unten, bis zu den Stutzen, ist geil.
Schön.
Also,
ich finde es auch.
Sieht gut aus. Ja. Spielen die heute eigentlich damit? Oder?
Ja.
Achso, spielen sie damit?
Dann können wir ja morgen mal in der Saison.
Ja, und das, aber gegen Orange beißt sich's ein bisschen, ne? Also so gegen die Holländer ist nicht geil,
Aber in meinem Beruf gibt es auch viel mit Farbpsychologie und so, und Pink wirkt beruhigend und so. Das heißt, der Gegner wird nicht mehr so aggressiv.
Eingeschläfert. Ich hörte mal, dass es wirklich während Henry das Ei da schon rausholt, eine Untersuchung dazu gibt, dass rote Trikots immer noch am erfolgreichsten sind, weil das irgendwie den Gegner einschüchtert. Aber
es strahlt Aggressivität aus. Ja. Kann man googeln. Du kannst wirklich, wenn du die Farbe googelst, Farbpsychologie, und dann gibst du die Farbe dahinter ein, wird dir erklärt, was die Farbe in dir psychologisch bewirkt.
Ah, da ist schon ein Bild. Henry zeigt uns ein Bild aus dem aktuellen Deutschlandspiel.
Sieht aus wie das Trikot von Venezuela. Also man sieht es nicht auf dem Bild. Ah, da spielen die Deutschen.
Ja, weil man ja an Schwarz und Weiß so gut unsere Nationalfarben ablesen kann. Die Zeit ist übrigens glücklicherweise vorbei. Ich habe ein Ei gezogen.
Ja.
In dem steht, Nachtrag UFCC. Ihr hattet mir letzte Woche eine Hausaufgabe gegeben.
Sehr spannend. Ich habe mich gefragt, ob du das aufgelöst hast.
Ja, natürlich. Also jetzt werde ich es tun. Ihr habt mir eine Hausaufgabe gegeben. Ja. Und die geneigten Hörer werden das natürlich auch wissen und erinnern. Mhm. Unofficial Football Club Championship, die unoffizielle Fußballclub-Weltmeisterschaft, wird immer fortgeschrieben. Wer den aktuellen Weltmeister schlägt, ist automatisch Weltmeister. Die Frage war, Leverkusen war letzte Saison schon mal Weltmeister. Warum die Roma gegen die Leverkusen im Halbfinale in der Europa League ausgeschieden ist, nicht Weltmeister geworden ist und der Pokal dann nicht in Italien versandet ist.
Ja, und war nicht Karabakh auch noch irgendwie dabei?
Nichts davon. Leverkusen hat nämlich 3 Tage, bevor sie gegen die Roma verloren haben letztes Jahr, schlauerweise gegen Köln verloren, die dann mal für eine Woche Weltmeister waren.
Nein.
Die dann gegen Bayern verloren haben, die dann wieder gegen Leverkusen verloren haben. Und so blieb die ganze Suppe in der Bundesliga.
Jetzt habe ich auch verstanden, was
UFCC ist.
Ja.
Das
Leverkusen
heißt,
ist jetzt aktueller Weltmeister.
Leverkusen ist aktueller Weltmeister.
Und der längste, den es jemals
seit
gab.
Seit dem Sommer. Weil der längste, ja, die längste Serie, die es je gab in diesem Pokal seit 1872.
Wer war denn, 1872 wurde der zum ersten Mal vergeben?
Genau, mit dem ersten
Losentscheid, oder?
Nee, mit dem ersten Pflichtspiel, was registriert ist überhaupt. Im FA Cup war das erste Pflichtspiel Upton Park gegen Clapham Rovers. Hatten wir letzte Woche hier schon. Du weißt natürlich, dass das 3-0 ausging und Upton Park damit erster Clubweltmeister wurde.
Ich habe eine Bitte. Können wir das als dauerhafte Rubrik einbringen? Und wir schicken dich jetzt jede Woche mit einer Hausaufgabe nach Hause. Diese Woche hätte ich die Aufgabe, bis nächste Woche rauszufinden, welche deutschen Mannschaften schon mal UFCC-Weltmeister waren.
Okay.
Sehr gut.
Also Köln und Leverkusen, wissen wir schon mal.
Köln und Leverkusen,
ja, und Bayern.
Aber
ich
war
werde
auch,
das, ich werde das, ich werde
war
das.
Auch mein BVB schon mal UFCC?
Ich werde das nächste Woche nachreichen, keine Sorge, Dennis zieht ein Ei.
Gibt es da eine offizielle Webseite?
Auch eine inoffizielle natürlich, weil das ganze Ding ist ja auch inoffiziell. Das Ding hat ganz schön Staub angesetzt.
Von wem wurde das ins Leben gerufen?
Ein paar bekloppte Engländer im Pub.
Ah ja, okay.
So wie unser Podcast.
So.
Ja.
Bayern BVB.
Bayern BVB.
War da ein Spiel?
Ich wollte.
Es wird sein.
Am Samstag.
Samstag wird ein Spiel sein. Und
dann reden wir dann über kommende Spiele.
Vorbereitung darauf. Ich dachte, ich bin jetzt einfach mal prospektiv.
Deutsche El Clasico.
Sie. Und wollte euch eine kleine Frage dazu stellen.
Das ist der schlimmste Titel. Wirklich. Also,
hör
der
auf,
deutsche L-Klassiker.
Hör auf, Henry, meine Gefühle sind eh am Boden. Mach mal hier den Schwerfeld ein Jingle. Ist nur eine kurze Frage heute.
Schwerfeld ein. Die Rubrik, in der es um Spieler, Spiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
Mhm. Wann war der vorletzte Sieg des BVB gegen Bayern in der Bundesliga?
2012.
Mhm.
Natürlich, jetzt wo du sagst, der vorletzte Sieg. Wie
denn der vorletzte?
Ja, weil der letzte ist auch schon lange her, aber als ich dann gelesen habe, was der vorletzte Sieg war, also quasi die letzten 2 Siege, habe ich gesagt, ach du Scheiße, das ist ja wirklich eine bittere Bilanz. 2012 hat Henry gesagt, habt ihr noch Tipps?
Also ich glaube, junge Menschen, die anfangen, sich für Fußball zu interessieren, haben das noch nicht erlebt. Können sich nicht daran erinnern.
Ja, also bitter ist das. Aber
also war das, bevor die Bayern ihre Meisterstreak hingelegt haben?
Ja, muss ja. Ich glaube ja.
Das
Nee. Ich glaube, seitdem die jetzt, also in den 11 Meisterjahren hat Dortmund immer verloren gegen Bayern, glaube ich. Maximal ein Unentschieden geholt.
Das ist schon mal falsch.
Die letzte Niederlage kann ja nicht so lange her sein.
Genau. Also, das kann ich euch verraten. Das habe ich auch nicht gefragt. Der letzte Sieg war am 10. November 2018.
Da erinnere ich mich dran.
Ist ja gerade 6 Jahre her.
3-2 Heimsieg. Also, der ist schon 6 Jahre her. Mhm. Und dann, wenn es ja jetzt keinen großen Widerspruch mehr gegen Henry gibt, oder wollt ihr selber noch auf ein Jahr tippen, würde ich einfach auflösen.
Ich würde dann, kann ja nur 12 gewesen sein, da waren
vielleicht auch 13 noch, aber so die Zeit, da haben sie ja mal gut gespielt und seitdem ja nicht mehr.
Es ist tatsächlich in 2-3 Wochen 10 Jahre her, 2014 war es, am 12. April 2014 ein 0-3 Auswärtssieg für Borussia Dortmund. Ja, vielleicht hätte ich so fragen sollen, weil am Samstag ist ja wieder ein Auswärtsspiel. Und ich glaube, naja, außer Manuel Neuer werden dann doch wieder alle fit. Also befürchte ich einfach mal Schlimmes.
Wer hatte denn sein letztes Spiel als Trainer da bei Bayern?
Als meinst du bei dem 0:3?
Könnte das Ancelotti gewesen sein?
Gute Frage, vielleicht kann man
das. Und wer war Dortmund-Trainer 14? War das Tuchel?
2014, ja. Das ist
nicht noch.
War noch Klopp, Klopp, ne?
Da? Ja.
Ja, 14 war noch Klopp. Aber das war die Saison, die so scheiße lief, oder? Wo die, oder war das 15?
Es war Jürgen Klopp. BVB-Coach Jürgen Klopp rotierte nach der 2:0-Gala gegen Real Madrid in der Champions League zwar 5-mal, doch seine B11 schlug Bayern München trotzdem 3:0.
Die gute alte
Zeit. Wer war Trainer bei Bayern?
Pep Guardiola.
Oh, okay.
Also.
Ach ja, 14. Ja, Pep Guardiola.
Ja, der musste dann tatsächlich gehen am Ende der Saison. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nicht wegen dieses Spiels,
genau. Ja, was glaubt ihr denn? Ist dieses Mal Bayern fällig? Mich interessiert der Außenblick.
Seitdem die Tuchel-Nummer durch ist, sind die Bayern ja wieder die Bayern.
Mhm.
Von daher, und Dortmund ist in dieser Saison...
Macht Dortmund.
Ja, von daher, nächstes Thema.
Ich glaube, dass Bayern immer noch dran glaubt, Meister werden zu können.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist auch genau dieses Thema... Wir spielen für gar nichts mehr, völlig druckfrei. Der Grund, warum sie den BVB 2-0 zweistellig wegklatschen,
ja.
Sind die Bayern fällig? Dazu fällt mir eigentlich nur ein. Also das ist einfach, es wird nicht passieren, mach dir keine Sorgen. Das wird die höchste Klatsche, die ihr je geholt habt in München.
Okay, ihr fangt mich also auf, falls es nicht funktioniert, emotional.
Ich würde mitgehen mit der höchsten Klatsche, aber ich glaube nicht.
Achso, Kane ist verletzt, ne?
Nee, der trainiert schon wieder mit dem Ball.
Oh,
ich glaube, dass er spielen dürfte.
Ja. Das Dumme ist auch, dass die Nationalspieler sich gerade richtig Selbstvertrauen holen. Also ihr habt ja keine, aber die in München.
Ja, und den wir haben, der holt sich jetzt auch nicht so wahnsinnig Selbstvertrauen. Spielt er eigentlich gerade der Fülle oder? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Havertz wieder.
Der Fülle ist ein Bankdrücker.
Der gleiche Aussteller. Habt ihr den Witz mitbekommen, den er gemacht hat? Angesprochen darauf, dass die Stuttgarter schon irgendwie keine Scherzchen machen in der Kabine und sagen, wir sprechen nicht mehr mit Nationalspielern, also die neuen, die jetzt nominiert wurden, hat Fülle dann gesagt, dass der Scherz in der BVB-Kabine momentan nicht so richtig gut ankommen würde gerade, weil er der Einzige wäre.
Ich möchte ein bisschen einhaken, ich muss dir widersprechen, es gibt einen Dortmunder in der Startelf, allerdings auf der holländischen Seite.
Nein. Malen wahrscheinlich,
nein,
oder?
Nein, ja.
Na gut, also für mich reicht's. Ich glaube, Dortmund gewinnt 2-1 in München.
Ja, musst du ja auch glauben.
Ja.
Schön. Ein Ei bitte.
Nächstes Ei.
Willst du
mir eins geben, Markus? Ja, das wäre super.
Markus, gib ihm ein.
Werden alle Eier abgehandelt?
Gib es mir.
Ja. Okay. Bis zum bitteren Ende.
Abgehandelt. So, was haben wir denn noch?
Zwei sind, glaube ich,
was haben wir denn?
Ach so, das geht ja noch.
Oh.
Drei.
Wir haben ja heute schon viel über Community Management gesprochen und haben tatsächlich über welche Wege auch immer eine Hörerfrage bekommen. Und zwar fragt uns der Lukas.
Ich greife das mal auf. Der hat mich letzte Woche gefragt nach unserem Podcast. Da hatten wir, oder war es vorletztes Mal, wo wir darüber gesprochen haben, dass ja eigentlich 5 Mannschaften in die kommende Champions League kommen könnten.
Ja.
Davon mal ausgegangen. Es wäre so, also wir erreichen diesen 5 Plätze, auch wenn es ziemlich unrealistisch ist, aber möglich ist es ja noch.
Ja.
Steht in dem Regelwerk drin, dass der Champions League-Sieger ebenfalls für die kommende Champions League spielt.
Ja.
Dass der Gewinner der Euro League auch in der Champions League spielt.
Ja.
Und im theoretischen Fall sind beides deutsche Mannschaften, die nicht bereits in der Champions League qualifiziert sind oder auch doch. Könnten wir nächste Saison 7 Europa League Teilnehmer, Champions League Teilnehmer haben? In der Theorie.
Ja. Dann könnte ja Augsburg also, sich noch Hoffnung machen.
Lustigerweise habe ich mir die Frage auch schon mal gestellt und habe das gegoogelt und habe es aber nicht mit dir hergebracht. Ist ein paar Monate her, aber soweit ich das erinnere, ist das so, dass der Champions League Sieger und der Europapokalsieger, der Europa League Sieger, sich zwar für die Champions League qualifizieren über diesen Weg. Wenn sie aber schon selber direkt über die Liga qualifiziert sind, gibt es keinen Nachrücker dafür. Das heißt, wir müssten uns jetzt alle wünschen, dass die Bayern die Champions League gewinnen.
Oder Dortmund.
Aber dann nur Sechster werden in der Liga.
Dortmund
und dann auch nur Sechster wird in der Liga.
Ja. Das war aber auch die Idee, oder? Dahinter.
Natürlich.
Ja, das ist die Idee. Das, also nicht, du darfst dich nicht auch für die Liga qualifizieren, sonst ist der Platz einfach weg.
Ja, ja, verstehe. Genau,
ich glaube, das ist ja die Frage gewesen.
Gut, aber funktioniert leider bei Leverkusen nicht. Dass die noch Siebter werden, halte ich unwahrscheinlich.
Ja. Hier ist wahrscheinlich rechnerisch, wird das schon schwer.
Aber die sind ja noch in der Euroleague vertreten.
Genau.
Ja.
Aber das war jetzt der Maximalfall, wenn wir den fünften Platz kriegen.
Ist raus, West Ham.
Und die beiden sozusagen die Titel holen.
Vor zwei Wochen war es noch nicht so, aber ja.
Genau.
Also sozusagen dann sieben, aber uns würden ja auch schon sechs oder fünf weiter.
Nee, die Frage war, ob sieben möglich sind.
Ja. Sind theoretisch möglich, genau. Also wir hatten ja bislang mit der alten Champions League-Variante das Regularium, die ersten vier kommen in die Champions League und das war ja für alle großen Ligen gleich. Wir haben in den letzten Jahren immer schon mal gesehen, dass England dann mit fünf oder sechs spielt tatsächlich.
Auch Deutschland, mit Frankfurt.
Genau. Also das passiert, du siehst es, du darfst halt nur nicht dich auch direkt qualifizieren. Also sieben wären theoretisch möglich, das stimmt, aber Leverkusen ist eh raus und Dortmund müsste dann... Nee,
Freiburg ist eh raus.
Leverkusen ist eh raus über...
Ach so,
bitte nicht direkt qualifizieren. Ich glaube, das geht tatsächlich rechnerisch gar nicht mehr. Es sind ja nur noch 24 Punkte zu verteilen, die haben aber ja schon 20 Punkte Vorsprung auf Dortmund.
Aber das ist nicht um die
Theorie. Das heißt aber, wenn jetzt Bayern die Champions League gewinnt und in der Liga auch in die Champions League Plätze kommen, dann werden wir dadurch nicht in die Champions League kommen nächstes Jahr.
Nein.
Aber wenn wir auf Platz 5 stehen.
Bayern, nein.
Ja. Also Dortmund hat zwei Möglichkeiten, in die Champions League zu kommen.
Ja.
Entweder in die Champions League zu kommen oder die Champions League zu gewinnen.
Ja, oder die andere da, die ihr jetzt gerade skizziert habt. Dass Leverkusen Siebter wird, Bayern Achter und...
Ja, aber theoretisch könnt ihr... Ja doch, den müssen die Champions League gewinnen. Aber es geht halt weiter. Jetzt haben wir die theoretischen sieben Plätze in der Champions League.
Ja.
Jetzt gewinnt, jetzt haben wir ja Platz 8 und den DFB-Pokalsieger, sagen wir mal, wer ist Platz 12, die Europa League spielen und der Conference League gewinnt die Conference League und spielt auch Europa League mit.
Ja.
Das heißt, du hast dann schon Platz 8, 9 und 10 in der Europa League und Platz 11 in der Conference League.
Ja.
Das wäre das Maximum, was theoretisch möglich wäre.
Es wäre theoretisch möglich, aber das ist natürlich sehr konstruiert, weil, wie gesagt, auch da, du darfst nicht doppelt qualifizieren. Also es gibt keine Nachrücker.
Ich betone das, ja auch theoretisch.
Dass genau die ersten 10 oder 11 das schaffen, ist super unrealistisch. Ne? Dass mal eine Mannschaft, die es nicht über die Liga schafft, es schafft, noch einen Europapokal zu gewinnen, ist gar nicht so unrealistisch. Und das haben wir halt in England halt häufig gehabt, weil da natürlich das Teilnehmerfeld in der Premier League so dicht ist, dass du da kannst du halt auch mal aus Versehen Siebter oder Achter werden und rausrutschen und dann halt über den vermeintlich leichteren Pfad Conference League gewinnen und dich dann doch noch retten.
Ihr Ziel ist ja irgendwann, dass der 16. absteigt in der Relegation und trotzdem noch Conference League spielt. Darauf wolltest du hinaus wahrscheinlich.
Oder ich glaube eher auf den Zweitligisten auch, ne?
Ja, genau. Nee, ja. Aber trotzdem spannend. Das heißt, wir müssen uns leider doch anstrengen dieses Jahr. Ei.
Verporten?
Ja.
Sind wir nicht mal über die Fairplay-Wertung in...
Das gibt's nicht mehr.
...in Europa?
Ja, das gab's mal in der Europa League, also UEFA Cup damals noch. Ja. 2006, meine ich, war das gewesen. Das waren wir der Letzte. Letztes Jahr, wo es das noch gab, sind wir über diese Fairplay-Wertung in die Europa League-Qualifikation erste Runde gerutscht.
Ja.
Und
wahrscheinlich kläglich gescheitert.
Na, damals war es ja noch nicht diese Gruppenphase. Da gab es ja dann von Anfang an K.O.-Spiele. Die Euro League oder Europa, solange sie UEFA Cup hieß, gab es noch keine Liga, meines Erachtens. Die gab es da nicht. Das heißt, wir sind auch relativ früh rausgeflogen. Ich meine Runde 2. Aber suche jetzt nach einem Gegner, den ich nicht...
Egal.
Ja, egal.
Egal.
Ach so, wir nehmen noch auf, ne?
Guten Morgen.
Ja.
So, nächstes Ei.
Markus. Ach, ich kann jetzt mal eine schöne Geschichte erzählen, die ich vorbereitet habe.
Das hoffe ich auch.
Gute Nacht, liebe Kinder.
Soll ich vorlesen? Wer ist dran?
Ja, sicher, du bist dran.
Ja, lies ruhig vor.
Dennis Reis ist wieder aus
Frankreich, Deutschland.
Ja, auch darüber gilt es ja zu reden, über das Länderspiel vergangenen Samstag, welches Deutschland, ich finde, überraschend 2-0 gewonnen hat. Ich muss aber sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe viel im Nachhinein darüber gelesen, aber das Spiel nicht gesehen. Also würde ich gerne das Wort abgeben an jemanden, der es gesehen hat.
Ich habe es gesehen.
Da ist der.
Henry auch.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja, also man musste ja relativ zeitig einschalten, damit man das erste Tor überhaupt sehen konnte. Nach 8 Sekunden, das war natürlich irgendwie so ein Comeback, wie man sich das für groß hätte, nur im also wie auch immer, hätte wünschen können, ihr wisst, was ich meine, dass er da den entscheidenden Pass spielt. Das war ja alles irgendwie einstudiert von diesem Typen, der jetzt so 15 Minuten Ruhm bekommen hat, diesem Taktiktrainer von Deutschland, dessen Namen ich leider aber jetzt schon wieder vergessen habe, der ja wohl das einstudiert hat mit dem DFB-Team. Und genau, also Harvard, habe ich Harvard gesagt? Harvards macht die Finte und dann ist Platz für Wirtz und dann, ja, wahnsinnig schön. Deutschland dann, so wie Borussia Dortmund, nach irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten so ein bisschen eingebrochen, dann wurden die Franzosen stärker. Und die zweite Halbzeit war, ehrlich gesagt, niemals, der Sieg war niemals gefährdet und ist das 2-0 ja auch noch gefallen. Man hat sich zwischendurch kneifen müssen, weil man so gedacht hat, so, trainiert da Rudi Völler oder warum sind wir so gut? So. Also, okay. Das war ja das letzte Spiel, was der Rudi da irgendwie übernommen hatte. Da haben sie ja schon mal gegen Frankreich gewonnen. 2-1, glaube ich, damals. Ja, war ansehnlich. Hat Bock gemacht.
Sind wir jetzt wieder EM-Titelfavorit?
Ja.
Favorit, würde ich
sagen. Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir sind einer der Mitfavoriten aufgrund der Tatsache, dass es einfach in unserem Land ist. Wir als deutsche Nationalmannschaft immer Turniere spielen konnten. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wie wir 2-4 waren, wo Klinsmann übernommen hat.
Und Birdie Fuchs.
Wo man sich getraut hat, Alteingesessene wegzuschicken und junge, frische Spieler zu holen, unbekannte Spieler.
Toni Kroos zum Beispiel.
Toni Kroos ist eher so der, naja, so eine Konstante vielleicht, so eine Achse, so ein Pfeiler. Aber was drumherum passiert ist, ist ja schon nicht uninteressant. So, finde ich.
Finde ich auch.
Ich fand's wahnsinnig gute Analyse bei Fußball MML heute, die gesagt haben, dass Toni Kroos sich freigemacht hat von der ersten Generation, mit der er ja Weltmeister geworden ist. Und dieser Generation, die dann mit Kimmich und, wie heißt der andere, Bayer im Mittelfeld.
Goretzka.
Danke.
Und Gnabry.
Genau.
Und Sané.
Und Co., die er ja eigentlich anführen sollte, das hat ja nicht so richtig funktioniert, weil er eigentlich da keinen wirklichen Wasserträger hatte. Und Fußball MML hat sogar über Hertha BSC gesprochen heute und haben gesagt, Toni Kroos war sich noch vor ein paar Jahren zu schade, den Ball an Marvin Plattenhardt abzugeben. Da gab es wohl so ein legendäres Spiel, wo er irgendwie da die Seite rauf und runter lief. Und
ja, die WM in Russland.
Genau.
Lobenspiel.
Und jetzt nimmt er irgendwie einen Maxi Mittelstädt da in den Arm und spielt ihm alles zu und ist ein kongenialer Partner. Also da hat sich einiges getan und jetzt hat im Prinzip die Mannschaft gebaut bekommen, die er vielleicht braucht, um so einen Titel potenziell holen zu können.
Das könnte zum einen vielleicht auch daran liegen, dass Maxi Mittelstädt der bessere Fußballer ist, Stand jetzt, als Plattenhardt je werden würde.
Ja.
Zum anderen, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, ist ja nicht Toni Kroos Verdienst, diese furchtbare Generation Goretzka Gnabry losgeworden zu sein, sondern das musste ja jetzt eigentlich Nagelsmann gut schreiben. Die wären ja jetzt eigentlich dran.
Auf jeden Fall.
So, das wäre ja jetzt eigentlich ihr Jahr und vielleicht noch die WM in 2 Jahren in Nordamerika, um einen Titel zu holen. Dass er die jetzt komplett abgesägt hat und dass er auch, also dem Goretzka sowas von die rote Karte gezeigt hat, indem er ihn jetzt noch nicht mal nachnominiert hat. Ich dachte ja immer, Kimmich ist das Problem in dieser Mannschaft.
Mhm.
Aber einfach jetzt Sané, Gnabry, Goretzka gar nicht dabei zu haben, scheint dieser Mannschaft ja sehr, sehr gut zu tun. Ich glaube, diese Generation ist eher das Problem tatsächlich. Aber das kannst du ja jetzt nicht Toni Kroos crediten, dass die nicht mehr da sind.
Nee, es ging auch darum, dass sozusagen, naja, vielleicht anteilsmäßig schon, ich kann mir vorstellen, dass er sich mit Nagelsmann zusammengesetzt hat und dass die beide schon überlegt haben, irgendwie, wie kann man ein Team, wenn Toni zurückkommt, wie kann man ein Team dann um ihn herum bauen? Also ich glaube, so ganz schuldlos ist er daran nicht. Aber ich gebe dir recht, Kimmich auf der rechten Seite war auch okay, oder? Also war besser, als wenn er jetzt da versucht, irgendwie so ein Mittelfeld-Mentalitätsmonster zu sein.
Was er nicht ist.
Genau.
Ja, ja. Gut. Aber sind wir Titelfavorit, um die Frage zu beantworten? Nein, sehe ich gar nicht. Also,
wer ist Titelfavorit in deinen Augen?
England.
Ja, für mich auch tatsächlich. Ich glaube, dass man ein paar Mannschaften im Auge behalten muss. Vielleicht auch die, gegen die wir gerade spielen, während wir aufnehmen.
Belgien vielleicht noch.
Ach ja, Belgien, immer dieses Belgien.
Die haben gegen Irland jetzt echt schwach gespielt. Ja. Irgendwie so ein 1-1 oder 0-0 oder irgendwie sowas, war nicht schön.
Schwer auszumachen, ja. Portugal hat eine wahnsinnig starke Mannschaft auch immer noch oder wieder. also gar nicht so einfach, aber für mich wäre der ganz klare Favorit mit Abstand tatsächlich auch erstmal England. Und an den muss der erstmal vorbeikommen. Und dann ist in so einem Turnier, ist natürlich alles möglich. Aber nein, dieses Auftreten vom letzten Wochenende macht mich immerhin nicht glauben, dass wir ganz sicher in der Vorrunde ausscheiden. Und das ist ja schon mal was. Und jetzt, also, was alle gar nicht, also keiner guckt auf den Turnierbaum aktuell. Wir kommen, also sagen wir mal, wir kommen weiter. Wir haben ja diese Hammergruppe mit Schottland und Schweiz und Ungarn, ne? So, da wirst du jetzt Erster oder Zweiter, prima. Dann spielst du zwangsläufig gegen eine Mannschaft aus der anderen Gruppe, dieser Kackgruppe mit Spanien, Italien, Kroatien. Da wird es nämlich schon spannend im Achtelfinale. Dann gucken wir mal, wo wir stehen. Ja.
Ist alles eine Frage der Vorrunde. Wenn du eine souveräne Vorrunde spielst.
Gut reinstarten, Turniermannschaft.
Selbstbewusstsein holst.
Ich glaube auch.
Gehst du schon sehr safe so ins nächste Spiel. Und dann, klar, da gehören ja dann viel Sachen dazu, dass das funktioniert.
Ich glaube auch, dass es so ein bisschen darauf ankommt, ob du jetzt diese Anfangseuphorie dann auch wirklich umsetzen kannst oder ob das jetzt irgendwie ein, zwei Spiele sind, die gut funktionieren. Ja, aber warum nicht? Wäre doch ganz cool.
Ganz cool wäre es. Nächstes Ei?
Sie.
Eine Frage noch.
Klar.
Wisst ihr, wie viele Spieler aus der Startelf von Deutschland aus der Hertha-Jugend kommen?
Aus der Hertha-Jugend? Wie viele aus dieser Startelf?
Ah, okay, lass mal durchgehen. Testigen nicht.
Nein.
Antonio Rüdiger?
Also, soll ich durchgehen?
Und
nee, Antonio Rüdiger ist zwar Berliner,
lass mal,
aber
lass
nicht Hertha.
Warte mal, mal gucken, ob ich die Startelf zusammenkriege. Auch selber. Also Testigen im Tor. Kommt nicht von Hertha.
Nein.
Richtig. Rechter Verteidiger Kimmich kommt nicht von Hertha.
Richtig.
Tar Rüdiger.
Vielleicht der.
Rüdiger.
Rüdiger?
Rüdiger kommt nicht von Hertha.
Ist Tar? Soll ich auflösen oder?
Nee. Also ich glaube keiner von beiden.
Nee, ich
glaube linker
auch nicht.
Verteidiger, Mittelstädt kommt Hertha. Von Hertha. So, Kroos kommt nicht von Hertha.
Aber aus der Nähe. Der zählt natürlich nicht, aber.
Der zählt nicht, nur weil er ein Greifswald.
Gündogan.
Gündogan kommt nicht aus Berlin. Ich glaube, der kommt aus dem Ruhrgebiet.
Der kommt aus Gelsenkirchen, stimmt.
Ja, eben.
Ja. Ich glaube, der hat bei Schalke gespielt. Wer ist denn dann da noch?
So, dann links. Wirtz.
Nein.
Kommt aus Köln oder so. Musiala, nein. Havertz, nein. Also einer, würde ich sagen.
Wir haben irgendwen vergessen, oder? Haben wir jetzt 10 Spieler oder 11 Spieler aufgestellt?
10 Spieler aufgestellt.
Ja, wir haben,
der 11. ist der
wir haben den vergessen. Irgendwen haben, Andrich.
Andrich ist von Hertha.
Andrich, der Alte.
Und Antonio Rüdiger ist übrigens auch aus der Jugend aus Berlin, allerdings von TB.
Ja, nicht von Hertha. Ich weiß, dass er aus Berlin kommt, aber nicht von Hertha.
Okay.
Andrich
also
weiß man
drei
auch, dass er,
Berliner im
Andrich weiß Schadlöf. Man auch, dass er bei einer Hertha-Jugend gespielt hat und vom Hof gejagt wurde.
Richtig, weil er zu schlecht war.
Ja. Wie Maxi Mittelstädt ja auch.
Nee, das war Andrich. Das würde ich jetzt nicht mit Andrich vergleichen. Okay. Andrich wurde wirklich vom Hof gejagt, weil er zu schlecht war.
Ja, hat man denn bei Union gesehen, wie schlecht er wirklich war?
Ich habe es nur extra so betont.
Ja, was soll ich sagen? Talente-Scouting könnt ihr halt richtig.
Aber gut. Ausbilden könnt ihr.
Ja, ausbilden können sie, aber wenn es um den Sprung aus der U23 in die erste Mannschaft geht, dann hört es immer auf. Sehr schön. Nächstes Ei?
Ja, es bleibt zum Scheiß übrig. Das heißt, ich weiß, was kommt.
Ich nicht.
Es sind noch zwei.
Oh.
Überraschung.
Also, wenn du jetzt vorhersagen kannst, was kommt, dann mich beeindruckt.
Na, schauen wir uns 50-50.
Erkennst du deinen Zettel?
Von hinten nicht.
Tja.
Geschichten aus der Fußballwelt.
Jawohl.
Oh.
Das hört sich ja konkret
mal mit
an.
Einer angenehmeren Stimme sagen oder?
Ja.
Für den nächsten.
Sag noch mal.
Müssen wir Kati einsprechen?
Vielleicht könntest du noch mal diesen Jingle bringen mit Geschichten aus der Fußballwelt, irgendwie so ähnlich.
Warte, wir machen den. Geschichten aus der Fußballwelt.
Wer fällt ein? Die Rubrik,
so
in der Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
Dennis hat sein altes Matheheft rausgeholt.
Das ist richtig. Ich habe durch Zufall letzte Woche eine spannende Geschichte gehört. Hab die dann anschließend recherchiert, ob die wirklich wahr ist und habe mich dann so vorbereitet, euch diese Geschichte erzählen zu können, weil
kann man,
ich super spannend
kann
fand.
Man sich dabei zurücklehnen und noch ein Ü-Ei essen oder
einschlafen?
Wenn du möchtest. Ja, also ja.
Wie viel haben wir noch?
Zwei gibt's hier noch.
Oh, dann gib mir mal eins.
Ja, komm her.
Dennis hat schon genug.
Ja.
So, es geht um die liebe Stadt Buenos Aires in Argentinien.
Ah.
Und um genau zu sein, um den Racing Club.
Jawohl.
Guter
Mann.
Aus dem Süden von Buenos Aires. gegründet 1903, nicht weiter spannend, spielt im Estadio Juan Domingo Perón.
Hätte ich auch gewusst.
So, diese Mannschaft...
ist das der Mann von Evita?
Nein.
Warum nicht?
Weil das Stadion ist.
Don't cry for me.
Der Mann, der Juan...
Stadion, Juan Domingo Perón, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Gesundheit.
Ich denke, du hast dich vorbereitet.
Ja, aber noch nicht, woher der Stadionname kommt.
Das hast tut ihn so, doch die Geschichte zu Ende.
Das ist ja nichts zu tun. Mhm. So, es gibt 4 große Vereine in Buenos Aires. Machen wir einen kleinen Quiz draus. Sag mal die anderen 3.
Boca Juniors.
Ja.
Wen hat man schon?
Racing Club, um den es da geht. Boca Juniors hat Henry gerade gesagt.
Dann der FC Buenos Aires.
Nein.
Buenos Aires FC.
Nein. River Plate.
Und yes.
Independiente.
Independiente.
So, genau. Und Independiente und Racing Club Buenos Aires sind im selben Stadtteil in Buenos Aires, in Avellaneda. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Sí, absolutamente.
Und sind dementsprechend absolute Rivalen.
Juan Perón ist der Mann von Evita.
Okay, haben wir das auch erklärt. Danke, tut trotzdem nicht zur Sache.
Finde ich schon.
So, also nochmal zurück. Racing Club und Avellaneda sind Stadtrivalen, Stadtteilrivalen. Und die Kuriose, dass das Stadion oder die Stadien beider Mannschaften nur 300 Meter auseinander liegen.
Ach was.
Finde ich erstmal spannend. So, Racing hatte eine sehr, sehr gute Start in dieses Jahrhundert gehabt, wurde 15 Mal Meister zwischen 1913 und 60. Hatte den sportlichen Höhepunkt gehabt 1967, wo man die Copa de Libertadores gewonnen und sogar den Weltpokal gewonnen. Jetzt kann ich euch die ganze Geschichte dazu erzählen, brauche ich alles nicht. Und in dieser Zeit, in diesen 70 Jahren, knapp 65 Jahren, ist die Rivalität zwischen den beiden Stadtteilrivalen so groß geworden, dass man sich auf den Tod gehasst hat und das als Kriegsschauplatz gewertet wurde, wenn die beide Mannschaften gegeneinander gespielt haben.
Also Racing gegen?
Independiente.
Ah ja.
So.
Willst du das bitte als Dingens aufnehmen hier, als, sag nochmal, Independiente.
Sie. Und es endete damit, also es gab, ich kann euch jetzt die ganze Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum die sich jetzt nicht mögen, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Eine Sache vielleicht, man hatte das Derby gewonnen, 2-1, also Independiente hat das Derby gewonnen, 2-1. Dankeschön. Und das Spiel wurde auf dem grünen Tisch aber andersrum gewertet, wodurch Racing Meister wurde. Und am Strich, die haben sich gehasst. So, das endete damit, dass man... Das Derby? 1915.
Das Hass-Derby.
Das gibt es seit Beginn an, aber es wurde halt immer von Jahr zu Jahr immer schlimmer und immer schlimmer.
Nein, dieses grüne Tischding.
1915.
Mhm.
So. 1967 wurde dann...
Wer erinnert sich nicht?
Ja.
Wo Racing Club dann sogar Copa de Libertadores, also sprich die Champions League von Südamerika, gewann und Weltpokalsieger wurde, hat man in der Stadt dann groß gefeiert und das wollten ja natürlich gar nicht und haben sich da was einfallen lassen, sodass die Fanclubs von Independiente sich die Idee hatten, den Verein zu verfluchen. Und haben aus dem Teil, wo das Stadion ist, 7 schwarze Katzen gefangen und getötet und hat die dann heimlich unter dem Rasen, unter dem Stadion vergraben.
Ja.
Und hat damit den Verein verflucht.
Sehr gut.
So.
Machen wir doch auch so.
Und ohne zu spoilern, es hat geklappt.
Und es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Danach hat man nichts mehr gewonnen. Es führte sogar so weit, dass man, dass man 1983 abgestiegen ist. Und 85 ist man zwar wieder aufgestiegen, aber nie wieder irgendeinen Titel geholt hat und sogar pleite gegangen ist, also Konkurs angemeldet hat.
Ja.
Weil die Zuschauer nicht mehr gekommen sind, weil der Erfolg nicht kam, weil alle an diesen Fluch gedacht haben, der übrigens 1980 öffentlich gemacht wurde, dass es diesen Fluch gab.
Ja.
Daraufhin hat man sofort angefangen, das komplette Stadion auseinanderzunehmen, den ganzen Boden, den Rasen rauszureißen und hat 6 dieser 7 Katzen gefunden, also die Skelette der Katzen gefunden, die 7. aber längst nicht. Ja, und es ging dann halt so weit, dass man wieder auch Konkurs angemeldet hat, konnte sich aber retten, weil es halt eine Menge private Geldgeber gab, die das dann das Schiff noch im Wasser gehalten haben. 2001 kam dann ein neuer Trainer, Reinaldo Merlo, der sehr abergläubig war und dann die Geschichte gehört hat und daran geglaubt hat. Und seine erste Abteilung war gewesen, dieses Stadion komplett nochmal umzugraben, um diese 7. Katze zu suchen. Man hatte denn zwischenzeitlich noch 6 tote Frösche eingebuddelt als Gegenfluch, der aber auch nicht funktioniert.
Ah.
Und als diese siebte Katze einfach nicht gefunden wurde, hat er dann tatsächlich das kompletten Stadionumbau, also um das Stadion herum, die Betonflächen komplett aufreißen lassen. Und siehe da, man hatte die siebte Katze gefunden gehabt. Im Jahr 2001. Also 35 Jahre nach Vergraben.
Wow.
Jetzt kommt's.
Ja.
2002 Meister.
2001 argentinischer Meister geworden.
Nicht im Ernst.
Sie wurden im selben Jahr Meister und es folgten weitere Meisterschaften. Und seitdem die Erfolgswelle bei Racing wiederkam, ist bei Independiente das genau andersrum gewesen. Die haben seitdem nichts mehr gewonnen.
Kann auch Karma sein. Der Sinn. Frösche sei Dank. Wie es der Zufall will, haben Tim, Markus und ich, während du vorgelesen hast, Katzen aus Eiern gezaubert. Ja.
Das sind.
Bei mir war es ein Vogel,
die,
aber.
Die sogenannte Siamkatze.
Also, ich würde sagen, ich habe hier so ein Tiger, Leopard oder so.
Jetzt zieht ihr das bei der Geschichte runter, finde
ich. Nein, nein, überhaupt nicht. Henry, was machst du da hinten mit den schwarzen Katzen? Buddel die doch nicht hier in Dennis Hertha Zimmer ein.
Oh, Tim, jetzt, wo du es sagst, Hertha wird verflucht sein.
Also ich bin super empfänglich für solche Geschichten.
Also ist das schon krass,
da könnte
oder?
Man ein Video von...
Du wirst 15 Mal Meister, gewinnst die Champions League, gewinnst den Weltpokal.
Ja.
Die anderen buddeln die Katzen dann ab und ab dem Tag gewinnst du nichts mehr.
Ja,
also und die wussten es ja nicht mal mehr zu Anfang. Die wussten es
liegt ja gar nicht an den Katzen. Wir haben in Deutschland auch sowas, das heißt FC Nürnberg.
Ja.
Die haben als einzige Mannschaft ja das Kunststück fertiggebracht, als amtierender deutscher Meister abzusteigen und seitdem einfach überhaupt nichts mehr zu gewinnen. Also die haben ja auch eine sehr erfolgreiche
Waren die 15
erste
Meister,
Hälfte.
Haben die Champions League gewonnen?
Ah, man hätte da so schön einen Quiz draus machen können, aber in der ewigen Ranking der Vereine nach gewonnenen Meisterschaften ist natürlich Bayern vorne mit weitem Abstand und Platz 2 ist Nürnberg. Nach wie vor. Ich weiß nicht, ob Tim das gewusst hätte oder ob er das zulässt gedanklich.
Bitte?
Ja, genau. Aber ich glaube, 9-mal steht er. Also, weiß nicht. Also, muss nicht an den Katzen liegen. Sowas gibt's halt, ja. Irgendwann ist die Zeit vorbei.
Okay.
Viele Fehlentscheidungen, ein bisschen Kacke. Und dann findest du halt Katzen und die sind dann schuld.
Naja, aber vielleicht ein bisschen.
Aber ich bin auch allergisch auf Katzen von mir aus, Katze.
Bei dem Sieg, glaube ich, also das könnte wirklich Psychologie sein, oder? Dass sie dann Meister geworden sind.
Ja, dass sie Katzen gewonnen und dann überhaupt Meister werden.
Ja.
Aber im selben Jahr, das ist doch irgendwie...
Das ist irre.
Also entweder ist es ein Beweis dafür, dass Fußball doch eine Kopfsache ist.
Glauben Sie, diese Geschichte ist echt?
Die ist echt.
Ja, ist so frei.
Aber ich glaube, also genau, es ist der ultimative Beweis dafür, dass Fußball eine Kopfsache ist. Nichts anderes.
Aber die wussten ja auch erst seit 1980, dass die anderen die da vergraben haben, die Katzen.
Was ist denn, wenn sie die überhaupt, also... Du spielst 20 Jahre Kacke und dann beauftragst du eine Marketingagentur, dir eine Geschichte auszudenken, warum du seit 20 Jahren eine Grütze zusammenspielst. Nee, und die sagen, Independiente hat Katzen vergraben. Wussten wir leider bislang nicht, aber...
Aber sie waren jeden Pfennig wert.
Und trotzdem ruppen sie dann das ganze Stadion aus, um den Gag natürlich doppelt zu machen.
Natürlich.
Reißen den kompletten Stadionvorbereich alles auf.
Ja.
Nur um einen Grund zu haben, warum man letzten 30 Jahre scheiße gespielt hat.
Richtig.
Das zeigt vor allen Dingen, wie weit Fußballfans für ihren Verein gehen würden.
Das ist der gleiche Kontinent, wo ein Eigentor auch gerne mal mit einem Kopfschuss bewertet
das
wird.
Das war
ne?
Kolumbien meines Erachtens.
Der gleiche Kontinent.
Ja, ja, schon klar. Aber es
bewertet
ja, du hast recht. Ergänzung, Kolumbien.
Ja.
Ja.
Genau, den habe ich im Kopf. Also, letztes
bleibt,
Ei.
Es bleibt Kopfsache. Wie man es
bei dem nicht mehr. letztes Ei.
Aber es ist ja, Fußball ist ja generell
Kopfsache.
Aberglaube spielt ja da eine große Rolle, ob du jetzt deine linke, rechte Socke, Schuh, whatever zuerst anziehst oder mit rechts oder links zuerst den Rasen betrittst und so weiter und so weiter. Da gefühlt 95% der Spieler hat irgendein Ritual, ohne dass es nicht funktioniert. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man extrem steil drauf geht, wenn man jetzt sowas hört.
Ja.
Auch das Stadion umgräbt.
Ja, absolut. Wir waren übrigens sehr kollegial. Während du eine Viertelstunde vorgelesen hast, haben wir alle Eier aufgegessen. Also du suchst gerade, aber es tut mir leid.
Vergebens.
Ich öffne das letzte.
Ja, jawohl, bitte. Mit einem lauten Plop.
Plop. Ja, wie sieht's denn aus?
Major Tom.
Oh ja.
Völlig losgelöst.
Da ist der Ohrwurm.
Haben wir nur
was
so
was hilft gegen einen Ohrwurm?
Ein Liter pro Chicken?
Genau, eisgekühlter Bommelola. So, ja, weiß ich nicht, hat jemand Gefühle zu Major
Ja,
Tom?
Ich habe sehr viele Geiler Gefühle, Song. Weil in der Woche, in der ich geboren wurde, am 3. März 1983, war Major Tom Platz 1 in den deutschen Charts.
Am 3. März
1983.
Heißt, gehört es davon gar nicht so lange Zeit Geburtstag.
Das ist korrekt, darauf wollte ich nicht hinaus, aber...
Happy Birthday nach.
Danke.
Ja, von mir.
Das ist sehr lieb von euch.
So.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Deswegen hat Henry den Zettel auch gemacht, oder? Wegen meinem Geburtstag. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wegen der Nationalmannschaft, wa?
Natürlich.
Ja.
Ihr könnt ja auch alle sagen, ihr habt da keine Gefühle
zu. Ich glaube, das Auswärtstrikot ist losgelöst von den Farben und deswegen gehört dieser Song zu dem Werbeding.
Mhm.
Ich glaube, man könnte darüber jetzt anderthalb Stunden philosophieren.
Kann man wahrscheinlich. Ich bin übrigens unter dem Nummer 1 sind Fade to Grey von Visage geboren.
Fade to Grey.
Mhm.
Jetzt mal am 10. November 84 gucken, was da Platz ist.
Werde ich gleich rausfinden für dich.
Das ist doch spannend.
So, na, das Ding ist, dass wir uns, ich verstehe nicht, warum wir als deutsches Volk, Fußballvolk, eine Neigung dazu haben, uns diese Sachen so kompliziert zu machen. Du bist zwar Ausrichter dieses Turniers, aber ja nicht Bestimmer über jedes einzelne Detail. Das heißt, du kannst natürlich nicht hingehen und sagen, wir bestimmen, welche Torhymne gespielt wird. Und noch weniger kannst du hingehen und sagen, aber für Deutschland wird bei einem Tor was anderes gespielt als für die anderen Mannschaften. Was für ein Unsinn. Jetzt machen wir da hier so eine komplizierte Befragung und irgendwie 10.000 Fans machen da mit und sagen, ich möchte ein Tor haben. Und alle gehen da völlig steil drauf. Medien, Podcasts, alles ist voll. Der dritte Meltdown rund um die Nationalmannschaft innerhalb von einer Woche. Erst ist das Trikot pink, dann wird Nike Sponsor und jetzt kommt Major Tom nicht. Mann, als hätten wir keine anderen Probleme. Ich verstehe es nicht. Das ist ungefähr so wie die bunte Binde letztes Jahr. Vorletztes Jahr, es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und ich habe da einfach, also ich verstehe das nicht.
Welche Lieder standen noch zur Debatte?
Und vor allen Dingen, warum greifst du es auch auf, wenn alles aufgreift?
Na, weil es alle aufgreifen und ich verstehe den Hype nicht. Wann? Welche November?
10. November. Hm. Aber welche Lieder gab es noch?
I Just Call to Say I Love You, Stevie Wonder. War Nummer 1, als du geboren wurdest.
Jetzt alle.
I just come to say I love you.
Hello, dann mach meins doch komplett, bitte.
Ich bin schon am Suchen, mein kleiner Woman in Love, Barbara Streisand.
Das keine Ahnung.
Barbara Streisand.
Ja, von Barbara Streisand. Song heißt A Woman in Love. Der hat sich leider nicht so gut gehalten. Bis 2 Wochen zu spät geworden, bis zum 7. Dezember 80 war es Santa Maria von Roland Kaiser.
Oh, das wäre schön gewesen. Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren.
So, war schön gewesen. Danke, seid lieb zueinander.
Was gab's denn jetzt noch für Lieder? Anstatt Major Tom.
Sicher, Mensch.
Aber wenn es eine Abstimmung gab, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nie irgendwie davon gelesen, gehört oder sonst irgendwas, dass irgendwas abgestimmt wird. Was ist denn mit Schwarz-Rot-Weiß? Nee,
Schwarz-Rot-Gold?
Schwarz und Weiß von Olli Pocher?
Von Olli Pocher, ja, das ist halt ja auch so aus der Bierhoff-Zeit und sollte, glaube ich, genau das soll ja nicht mehr...
Ja, das ist ja auch kompletter Müll schon immer gewesen.
Ja, genau.
Ich finde übrigens, Torhymnen sollten
generell verboten
ihr mal
werden.
Besprechen in eurem Podcast. So.